Die akademische Hinterbühne. Der Podcast zu wissenschaftsunterstützender Arbeit an Hochschulen.
Herzlich willkommen. In der heutigen Episode wollen wir über Geschlechterungleichheiten reden. Wie ist die Situation an Hochschulen? Wie lassen sich Ungleichheiten beseitigen? Für dieses Thema haben wir als Gast eine ausgewiesene Expertin eingeladen. Frau Alexandra Kühnen ist stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte und stellvertretende Leiterin des Gleichstellungsbüros der Universität Bielefeld. Außerdem ist Frau Kühnen im Vorstand der Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen. Mitdiskutieren wird auch Studienautor Ulf Bancharos von der TU Berlin. Frau Kühnen, an Hochschulen sind Sekretariate zu 94%, Bibliotheken zu 80% und Labore zu 85% fest in weiblicher Hand. Über alle Berufsgruppen hinweg beträgt der Frauenanteil im wissenschaftsunterstützenden Sektor 66%. Frauen tragen also ganz wesentlich dazu bei, dass Universitäten und Hochschulen reibungslos funktionieren. Heißt das, alles ist bestens?
Ja, also vom Grundsatz kann man natürlich sagen, es ist gut, wenn viele Frauen an der Hochschule arbeiten. Das heißt auch, wenn man jetzt mit der Gleichstellungsbrille darauf schaut, wir haben kein Zahlenproblem. Also es sind quantitativ genügend Frauen in diesem Arbeitsbereich zu finden, anders als im Bereich Technik oder IT oder auch in Bereichen der Wissenschaft. Gleichzeitig wissen wir aus der Forschung, und das zeigt sich ja auch in der Praxis, dass in einem Bereich, in dem besonders viele Frauen arbeiten, immer auch einhergeht mit einer systematischen Abwertung, einer geringeren Entlohnung und einer geringeren gesellschaftlichen Wertschätzung. Und das passiert auch an Hochschulen. Deshalb hat die BUKOV im Jahr 2020 auch eine bundesweite Kampagne gestartet. Und mit der Kampagne Vernetzt euch insbesondere die Sekretariate in den Hochschulen in den Blick genommen, um auf diese Problematik aufmerksam zu machen. Zum einen ging es darum, die Hochschulsekretärinnen miteinander zu vernetzen und selbst auch für die Thematik zu sensibilisieren. Dass zum Beispiel Kompetenzen wie Kommunikation und Organisationsfähigkeiten, die in diesem Berufszweig gefordert und notwendig sind, nicht als Kompetenzen anerkannt, sondern als gegeben vorausgesetzt werden und daher unsichtbar und auch unbezahlt bleiben. Ja, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Ja, es ist gut, wenn viele Frauen in den Hochschulen arbeiten, aber klar ist auch, wenn sie in den frauendominierten Bereichen tätig sind, wie in den Hochschulsekretariaten, werden sie trotz Tarifvertrag oft nicht gerecht bezahlt, denn auch der Tarifvertrag ist nicht diskriminierungsfrei. Daher hat die BUKOV auch ein Positionspapier, aber vor allem auch Handlungsempfehlungen formuliert, die sich an die Hochschulleitung richten, um auch dort das Thema zu platzieren, in den Hochschulen bekannter zu machen und natürlich, um Veränderungen voranzutreiben.
Frau Kühnen, Sie haben gerade schon gesagt, dass es mit der Gleichstellung nicht ganz so gut funktioniert. Meine nächste Frage ist, wie sieht es denn beim Thema Karriere aus? Wenn so viele Frauen im wissenschaftsunterstützenden Bereich arbeiten, machen sie dann wenigstens gut Karriere, auch wenn das Gehalt vielleicht nicht so üppig ist?
Ja, das muss man sicherlich differenziert betrachten, was unter Karriere oder zum Beispiel Leitungsposition genau verstanden wird. Also gerade im Verwaltungsbereich kann das ja sehr unterschiedlich sein. Also ich kann zum Beispiel ein Dezernat leiten oder eben ein Arbeitsteam. Und das macht einen Unterschied auch mit Blick auf das Geschlecht. In den Bereichen wie zum Beispiel Dezernatsleitung oder Leitung auf ähnlicher Ebene gibt es auch in Hochschulen Nachholbedarf, ganz klar. Allerdings kann man auch hier schon so eine horizontale Segregation beobachten. Das heißt, dass zum Beispiel im IT- und Technikbereich eher Männer leiten und im Personalbereich eher Frauen in der Leitung zu finden sind. Interessant wird es sicherlich nochmal in diesen Bereichen Wissenschaftsmanagement, in dem derzeit viele Frauen arbeiten. Das ist quasi eine neue Personalkategorie, die das Potenzial hätte, auch Sprungbrett für gute Leitungsfunktionen in Hochschule zu sein. Aber es bleibt abzuwarten, ob sich das wirklich so realisiert. Und mit der Perspektive Geschlechtergerechtigkeit ist es sicherlich auch nochmal wichtig, darauf zu schauen, wie werden Führungsnachwuchskräfte überhaupt gefördert oder wie funktioniert überhaupt die Führungskräfteauswahl in der Verwaltung, auch an Hochschulen. Denn da werden Frauen, ähnlich wie in der Wissenschaft, auch nicht immer in den Blick genommen oder fallen eben an bestimmten Stellen auch einfach raus. Wenn Sie sich zum Beispiel bewerben, hängt es ganz stark davon ab, wie solche Auswahlprozesse gestaltet sind. Ja, also ist zum Beispiel die Auswahlkommission geschlechterparitätisch besetzt? Oder sind die Personalverantwortlichen oder die Mitarbeitenden in der Personalgewinnung Gender- und Diversity-Kompetenz? Das heißt, wissen die was über Mechanismen und Auswirkungen von geschlechtsstereotyper Zuschreibungen und Biases? Haben die ihre eigenen Vorannahmen reflektiert und gegebenenfalls passende Handlungsoptionen für sich entwickelt? Ja, also wissen Sie, was das bedeutet, wenn man sagt, ich höre auf mein Bauchgefühl und entscheide danach, dass das unbewusste Vorannahmen in Bezug auf das Geschlecht auch reproduziert. Das sind ganz, ganz wichtige Aspekte, die auch verhindern, zum Beispiel, dass Frauen im öffentlichen Dienst Karriere auch machen. Das hängt also nicht nur davon ab, dass viele Frauen da sind, sondern eben auch, wie sie ausgewählt werden. Und man kann natürlich aber auch nochmal hinzufügen, Instrumente der Gleichstellung können natürlich auch hier sein, ne, dass Quoten ins Spiel kommen oder eben auch, dass in Gleichstellungsplänen oder in Förderplänen für Frauen zum Beispiel Zielzahlen festgeschrieben werden. Das setzt allerdings auch eine strukturierte Personalentwicklung an Hochschulen voraus.
Herr Bancharos, in der Studie wird von Frauen und Männern gesprochen. Schließt das non-binäre Personen aus oder ein?
Ja und nein. Also der Hintergrund ist folgender. Wir haben die Frage gestellt. Wir haben ein drittes Geschlecht als Antwortmöglichkeit angeboten. Wir haben auch die Möglichkeit geboten, keine Angabe zum Geschlecht zu machen. Beide Antwortmöglichkeiten wurden allerdings von so wenigen Personen gewählt, dass wir keine Binnendifferenzierung dieser Gruppe machen können. Das heißt also, insgesamt haben sowohl divers als Antwortmöglichkeit als auch keine Antwort nur etwa 2-3% aller Befragten angegeben. Und Sie können sich vorstellen, da sind nur wenige Personen. Wenn wir die dann versuchen zu differenzieren nach Teilzeit, nach Vollzeit, nach verschiedenen Aufgabenbereichen und Stellenprofilen, dann kommen wir sehr, sehr schnell an unsere Grenzen. Abgesehen davon, dass man rein theoretisch dann auch möglicherweise den Datenschutz gefährden könnte. Deshalb haben wir bei dieser ganz kleinen Fallzahl entschieden, diese Personen quasi bei einer geschlechtsspezifischen Auswertung rauszunehmen. Aber nur bei der, bei allen anderen Auswertungen sind sie natürlich selbstverständlich mit dabei. Aber es wäre einfach nicht möglich, da mit diesen kleinen Fallzahlen sinnvolle statistische Auswertungen zu machen. Das wird sich möglicherweise ändern perspektivisch, dass wir dann Auswertungen auch für ein drittes Geschlecht machen können. Weil wir haben an der TU Berlin zum Beispiel eine Studie unter studentischen Mitarbeitenden durchgeführt und da wurde diese Antwortmöglichkeit deutlich häufiger genutzt. Das erlaubt zwar immer noch keine differenzierten Auswertungen, aber wir sind auf einem Weg und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass man diese Antwortmöglichkeiten bietet, dass man perspektivisch dann auch eben entsprechende Auswertungen vornehmen kann. Aber Sie haben deshalb das Nein. Bei dieser Auswertung, die wir durchgeführt haben, können wir an der geschlechtsspezifischen Perspektive eben leider nur binär auswerten.
Herr Bancharos, Frau Kühnen hat es schon gesagt, bei den Führungspositionen sind Frauen unterrepräsentiert. Können Sie aus Ihrer theoretischen Perspektive eine Erklärung dafür geben oder aus der Studie?
Na, zunächst mal empirisch. Sie hatten das ja gerade schon gesagt, Frau Weidner, unter allen Beschäftigten in diesem Datensatz, das entspricht auch ungefähr der Grundgesamtheit bundesweit, liegt der Frauenanteil, also der Anteil weiblicher Beschäftigter in diesem Fall bei 66%, das sind 2/3. Das klingt erstmal ganz gut, das haben Sie gerade schon besprochen. Bei den Leitungsfunktionen insgesamt liegt der Frauenanteil bei 56%, das sind schon mal 10 Prozentpunkte weniger. Und Frau Kühnen hat es gerade angesprochen, bei größeren Teams sinkt der Anteil weiter ab. Bei uns sind dann bei Teams bei mehr als 10 Personen, also bei größeren Einheiten, sind es noch 48%, also weniger als die Hälfte weibliche Führungskräfte. Das sind also 18 Prozentpunkte weniger als bei allen Beschäftigten. Und da kommt man langsam schon in eine statistisch durchaus relevante Unterrepräsentanz. Wenn man sich die ökonomischen Theorien anschaut, die da vor allen Dingen auch häufig zitiert werden, dann werden Unterschiede bei der Übernahme von Führungsaufgaben vor allen Dingen durch 3 Faktoren erklärt. Das erste ist die Qualifikation, das zweite ist die Berufserfahrung, das dritte ist die Arbeitszeit. Diese 3 Faktoren sind aus ökonomischer Perspektive relevant für Unterschiede bei der Übernahme von Führungsaufgaben. Und unsere Daten zeigen hinsichtlich der Qualifikation, dass es da eigentlich keine Unterschiede gibt zwischen Frauen und Männern. Es gibt leichte Unterschiede bei beruflichen Fortbildungen, aber beim Hochschulabschluss, und der ist besonders relevant für die Besetzung von Leitungspositionen, gibt es keine relevanten Unterschiede. Die sind so verschwindend gering, dass man nicht davon ausgehen kann, dass die relevant sich auswirken. Bei der Berufserfahrung zeigt die Datenbasis ebenfalls keine relevanten Unterschiede. Wir können allerdings auf Grundlage der Anlage des Fragebogens nicht ausschließen, dass es da Verzerrungen gibt. Aber deshalb ist diese Aussagekraft eingeschränkt. Allerdings würde man auch trotzdem davon ausgehen, dass die Berufserfahrung nicht der entscheidende Faktor ist. Anders sieht es bei den Analysen aus. Bei der Arbeitszeit, hier gibt es einen ganz klaren, signifikanten Effekt, statistisch gesehen auch. Und hier ist es vor allem die Teilzeitarbeit. Interessant ist es in diesem Zusammenhang, dass, wenn man davon ausgeht, dass eben häufig Eltern oder Frauen oder Mütter, Frauen mit Kindern, Mütter in Teilzeit arbeiten, dass sich die Elternschaft gar nicht direkt auswirkt. Sondern abhängig von der Vollzeit. Also vollzeittätige Mütter haben also letztendlich zumindest in unserem Datensatz, auch in anderen Datensätzen, keine signifikant geringere Wahrscheinlichkeit, Führungsaufgaben zu übernehmen, aber sie müssen natürlich erstmal können. Da sind natürlich gesellschaftliche Hürden da, die das nicht so einfach machen, eben auch die Vollzeit zu arbeiten, weil die familiäre Situation häufig erzwingt oder zumindest in dem aktuellen gesellschaftlichen Kontext, dass so passiert, dass eben Frauen dann häufiger in Teilzeit arbeiten oder ganz aussetzen und damit dann eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass Führungsaufgaben übernommen werden, quasi geringer ist. Aber das sind halt nur statistische Aspekte, statistische Gründe. Ich weiß nicht, ob Frau Kühn vielleicht noch aus ihrer Praxis andere Aspekte ergänzen möchte, weil die Daten sagen ja auch nur das, was im Fragebogen erfragt wurde.
Ja, also ganz klar ist auf jeden Fall, dass die Care-Arbeit immer noch überwiegend von Frauen geleistet wird. Und hier greift wieder die Abwertung auch von Tätigkeiten am Ende, ne? Also Care-Arbeit ist nach wie vor unsichtbar und unbezahlt und wird im beruflichen Kontext unterbezahlt. Und dass dieser Gender-Care-Gap mündet eben nicht selten in den Gender-Pay und hinterher in den Gender-Renten-Gap für Frauen. Gleichzeitig sind, glaube ich, die Bedingungen, die Sie angesprochen haben, Herr Banjurus, genau der Punkt. Ja, also die Care-Arbeit muss geleistet werden und im Moment wird sie aber vorwiegend den Frauen sozusagen zugeschrieben oder sie übernehmen sie in großen Teilen noch und das funktioniert in der Regel eben nur, wenn man dafür auch Zeit aufwendet. Nichtsdestotrotz denke ich halt, solange wir in diesem Denkmuster bleiben, dass Frauen dafür zuständig sind und auch diesen Hut aufhaben, diese Vereinbarkeit, also sprich Care-Arbeit und Arbeit unter einen Hut zu kriegen, desto mehr werden wir natürlich auch nur Maßnahmen kreieren, die dieses System weiter bestärken. Also so sinngemäß, die Frauen müssen sich was überlegen, damit sie beides gleichzeitig hinbekommen. Und meine Antwort wäre natürlich, fix the system, not the women. Also ne, die Frage ist, was muss sozusagen, wie muss sich das System verändern? Und auch das haben Sie ja gerade schon angesprochen, Herr Banjurus, dass sich gesellschaftliche Denkmuster, Stereotype, Zuschreibungen verändern muss und auch Care-Arbeit sichtbarer werden muss, dass es eben auch eine Arbeit ist, dass sie eben nicht unbezahlt ist. Und letztlich ist aber auch die Frage, ja, wenn wir hier mit Blick auf die Hochschule gucken, was kann Hochschule an dieser Stelle tun, um zum einen Frauen auch zu ermöglichen, mehr zu arbeiten, aber eben auch diesen Wandel voranzutreiben, dass Care-Arbeit eben nicht auf ein Geschlecht sozusagen abgeschoben wird. Und da geht es natürlich zum einen um so klassische Ansätze, dass genügend Betreuungsplätze zur Verfügung stehen, flexible Arbeitszeiten, Möglichkeiten zum Homeoffice, keine Sitzung mehr nach Betreuungsschluss oder in den Ferienzeiten, damit Eltern insgesamt eben ermöglicht wird, die Care-Arbeit auch zu leisten und deswegen auch keine beruflichen Nachteile haben. Gleichzeitig, und das sehen wir seit Jahren, geht es um viel mehr als um die rein pragmatische Ermöglichung. Es muss irgendwie klar sein, dass wir Frauen nicht mehr nur dazu bringen müssen, schnell genug nach einer Geburt von einem Kind wieder Vollzeit zu arbeiten, damit sie dann vielleicht auch die Chance haben, Karriere zu machen, weil das eben sozusagen auf die alten Muster wieder abzielt. Ne, dass nämlich in erster Linie die Frauen die Verantwortung dafür haben, Care-Arbeit und sozusagen die berufliche Arbeit unter einen Hut zu bringen. Geschlechtergerechtigkeit bedeutet hier ganz klar Strukturveränderung und nicht individuelle Lösungen. Also das System und auch Gesellschaftsstrukturen und vor allem die stereotype Bewertung nach Geschlecht muss verändert werden. Und damit auch die Zuständigkeit von unbezahlter Care-Arbeit auf Frauen muss sich da verändern. Also das heißt, muss sich auf viele Schultern verteilen. Und ich glaube, dass sich diese Frage nach Teilzeit perspektivisch vor allem mit der neuen Generation, aber auch mit dem Fachkräftemangel noch mehr beschäftigen wird. Denn es findet ja ein Wandel in der Arbeitswelt statt. Auch Menschen ohne Care-Aufgaben wollen nicht mehr unbedingt Vollzeit arbeiten. Und auch das kann hilfreich sein, um so einen Wandel voranzutreiben und diesen stereotypen Bewertungsmustern entgegenzuwirken und damit auch die Arbeitswelt mit Blick auf Vollzeit oder Teilzeit zu verändern.
Interessant an der Studie fand ich auch, dass 60% der teilzeitarbeitenden Frauen Care-Arbeit leisten und deshalb ihre Stundenzahl reduzieren, während die wenigen Männer, die Teilzeit arbeiten, es deshalb tun, um sich weiterzubilden. Deckt sich das auch mit Ihren Erfahrungen an der Hochschule?
Also wenn wir unsere Daten schauen, dann können wir sehen, dass die Teilzeitquote, wie Sie schon gesagt haben, unter weiblichen Beschäftigten in den wissenschaftsunterstützenden Bereichen deutlich höher ist. Das ist tatsächlich auch in den Daten abbildbar. Man muss allerdings sagen, dass wir definiert haben, dass bei uns Teilzeit bedeutet, dass die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit weniger als 35 Stunden pro Woche beträgt. Nach dieser Definition waren bei uns 39% der weiblichen Beschäftigten Teilzeit tätig und damit dreimal so viele wie die Männer, die bei der Teilzeitanteil bei 13% lag. Andere Studien definieren Teilzeit anders und kommen dann teilweise zu noch größeren Unterschieden. Frau Waldner, Sie haben schon gesagt, 60% der weiblichen Beschäftigten sagen, dass es auf Care-Arbeit oder auf Kinderbetreuung zurückzuführen ist, aber nur 30% der Männer. Wenn man allerdings nach dem Grund fragt, ob das ihren individuellen Wünschen entspricht, dann sagen ein Viertel der Frauen, dass dies der Fall sei. Bei Männern sind es ein Drittel. Da sind also die Unterschiede noch gar nicht so groß. Die Freiwilligkeit ist also bei einem relevanten Teil gegeben. Ein weiteres gutes Fünftel der teilzeitbeschäftigten Frauen hat gesagt, dass sie keine passende Vollzeitstelle finden können. Bei den Männern war das fast die Hälfte. Also da ist auch schon in diesem Fall 20% der Frauen und 50% ungefähr der teilzeitbeschäftigten Männer, die wollen also eigentlich Vollzeit arbeiten. Das ist schon eine relevante Größenordnung. Man muss also davon ausgehen, dass nur der kleinere Teil von Frauen in Teilzeit freiwillig in dieser Form tätig sind und für den größeren Teil, dass eher den Umständen geschuldet ist, die wir vorhin schon besprochen haben, was die Betreuungsinfrastruktur ist und nur teilweise eine selbstbestimmte Entscheidung. Und da ist es schon so, wenn man sich diese Daten anschaut, dass das jetzt diese These, dass die Freiwilligkeit da ist bei weiblichen Beschäftigten, die in Teilzeit arbeiten, dass man diese These zumindest in Frage stellen kann, auf Grundlage der empirischen Daten, die wir erhoben haben.
Interessant ist natürlich oder wäre auch zu wissen, wie die Situation an den Hochschulen ist, ob es überhaupt die Zahl an Vollzeitstellen gibt und ob man aufstocken kann problemlos.
Naja, offenbar nicht. Das zeigen ja auch unsere Daten, die habe ich ja gerade gesagt.
Ja.
20% der weiblichen Teilzeitbeschäftigten sagen, dass sie keine Angebot bekommen. Und wenn man denen die Frage stellt, wie viele wollen aufstocken, dann sind es noch ein paar mehr als diese 20%. Also es ist schon so, dass die Frage, von der Teilzeit in die Vollzeit zu kommen, schon auch einen relevanten Teil betrifft. Unabhängig von Zwängen, sondern wo die wirklich sagen, wir wollen eigentlich aufstocken. Das ist so ungefähr ein Drittel der teilzeitbeschäftigten Frauen, also schon eine relevante Größenordnung.
Ja, und ich würde da ganz gerne auch nochmal mit Blick auf die Hochschulsekretariate das auch nochmal ergänzen. Das haben wir auch in dieser Kampagne von der Burghaus sehr deutlich gemerkt, dass insbesondere in den Hochschulsekretariaten das sehr häufig so ist, dass sie wirklich geteilte Stellen haben und dass also in diesen frauendominierten Bereichen und das natürlich auch nochmal eine zusätzliche Belastung bedeutet, ne? Also dass, wenn sie sozusagen aufstocken wollen, das auch unter nicht unbedingt immer unter den besten Bedingungen tun, ne? Also der Preis dafür auch sehr hoch ist.
Also dass man dann an zwei Lehrstühlen arbeitet oder in zum unterschiedlichen
Beispiel.
Genau. Gebäuden oder Stadtteilen.
Genau, genau. Und natürlich auch mit unterschiedlichen Vorgesetzten, ne? Also alles, was dazugehört.
Das Verhältnis von männlichen und weiblichen Beschäftigten im wissenschaftsunterstützenden Sektor beträgt 1/3 zu 2/3. Doch die meisten Männer entscheiden sich für besser bezahlte Jobs. Welche sind das denn, Herr Bancharos?
Ja, man kann schon sagen, dass die Gehaltsunterschiede zwischen weiblichen und männlichen Beschäftigten in den wissenschaftsunterstützenden Bereichen zu einem ganz relevanten Teil eben auch auf die verschiedenen Stellenprofile und da eben auch eine geschlechtsspezifische Besetzung dieser Stellenprofile zurückzuführen ist. Und Aufgabenbereiche, in denen es einen besonders hohen Stellenanteil gibt, sind vor allen Dingen die Stellenprofile SekretärInnen, der LaborantInnen und der BibliothekarInnen. In allen diesen drei Stellenprofilen sind mehr als 4 von 5 der Beschäftigten weiblich. Anders sieht es dann eben im Bereich der Haustechnik und im IT-Bereich zum Beispiel aus. Hier sind 3/4 der Beschäftigten männlich. Und dieser Befund an sich ist ja erstmal nicht aussagekräftig oder letztendlich nicht relevant für die Eingruppierung und für Entgelt. Auffällig ist allerdings, dass die männlich dominierten Stellenprofile zumindest der Tendenz nach häufiger mit höheren Entgeltgruppen bewertet werden als die Aufgabenfelder, in denen ganz überwiegend Frauen tätig sind. Und ich bin hier ganz bewusst vorsichtig in der Formulierung, weil wir in unserem Datensatz keinen statistischen Beweis für eine systematische Abwertung weiblicher Arbeit erbringen können. Aber es gibt doch zumindest Hinweise, die ich ziemlich relevant finde. Und die kann man mit unserem Datensatz leider nicht nachweisen. Aber es gibt ja auch andere Diskussionen, in der Bukow zum Beispiel, dass die in eine ähnliche Richtung gehen, die ähnliche Hinweise präsentieren und auch dann entsprechende Forderungen daraus ableiten. Und den endgültigen Beweis kann in dieser Frage wohl wirklich nur eine arbeitswissenschaftlich fundierte Analyse der tatsächlichen Arbeitsprozesse liefern. Aber ich denke mir, dass dieser Aufwand sich nicht nur in wissenschaftlicher Hinsicht lohnen würde, sondern auch dazu beitragen könnte, tatsächlich auch die politische Diskussion, die teilweise ja auch sehr kontrovers geführt wird, mit teilweise sehr pauschalen Argumenten, dass man die sehr stark, sehr gut versachlichen könnte und dann eben auch sehr tragfähige Argumente hätte, um letztendlich dann auch über die Frage von Eingruppierung und gerechter Eingruppierung sinnvoll zu diskutieren.
Da wäre ja auch noch Spielraum, dass sich etwas verändert. Sehen Sie da auch schon Tendenzen, dass sich da was tut?
Klares Jein. Also es wird ja schon auch sehr häufig, kommt ja diese Argumentation, ja, die Frauen, die wollen ja nicht, ne? Oder die wählen ja auch die Berufe, sozusagen, die Frauen dominiert und damit schlechter bezahlt sind. Aber auch da würde ich wieder ganz klar sagen, die Bedingungen und Bewertungen müssen sich verändern, nicht die Frauen. Und der Wandel muss eben in der Gesellschaft stattfinden. Es braucht eine strukturelle Veränderung und keine individuelle. Genau, die Bedingungen und Bewertungen müssen sich natürlich verändern, nicht die Frauen. Und es muss anerkannt werden, dass immer noch in Stereotypen und tradierten Rollen und auch Berufsbildern gedacht wird. Und das beeinflusst natürlich die Berufs- und Studienwahl von Frauen. Und zwar nicht nur von Frauen, sondern auch von Männern. Und wenn wir in dieser Haltung bleiben, dass Frauen die Verantwortung dafür tragen, dass sie zum Beispiel ein anderes Berufsbild oder einen anderen Beruf ergreifen müssen, und dann wird sich das schon ändern, dann greift das meines Erachtens einfach zu kurz, weil die Gesellschaftsstrukturen gestalten ja alle Geschlechter mit. Gleichzeitig ist es aber natürlich insbesondere auch in Hochschulen wichtig, weiterhin aufzuklären und Wissen zu vermitteln, wie das dass die Studien- und Berufswahl sehr wohl auch mit diesen Stereotypen, Sichtweisen auf Geschlechter zu tun hat. Und das kann man eben sehr gut nach wie vor an diesen MINT-Fächern sehr deutlich sehen, dass zum Beispiel die Zuschreibung, Mädchen können keine Technik oder Jungs könnten das besonders gut, nach wie vor wirkt. Ne? Weil Frauen wählen immer noch weniger oder weniger häufig Berufe oder Studienfächer in den MINT-Bereichen aus. Und dann sind wir sozusagen wieder in diesem Kreislauf. Es gibt natürlich immer auch einige Programme und Initiativen, wie zum Beispiel Klischeefrei oder auch der Girls Day, die sich zur Aufgabe gemacht haben, über diese klischeehaften Zuschreibungen aufzuklären und dieser Geschlechtsstereotypen Berufswahl sozusagen entgegenzuwirken. Aber ich denke, da ist doch noch einiges zu tun. Und ja, diese Bewertung von Geschlecht in Kombination mit Tätigkeiten und Berufen, die setzt sich halt einfach in alle Bereiche fort. Und diese, wir nennen das Unconscious Bias, also diese unbewussten Vorannahmen, ja, den müssen wir uns, glaube ich, mehr und mehr stellen. Sonst reproduzieren wir immer mehr vom selben.
Mhm. Beim Thema Gehalt zeigt sich ja auch, dass Frauen für die gleiche Tätigkeit branchenübergreifend 18% unterhalb dem Satz von Männern sind. Geht es denn aufgrund von Tariftabellen im öffentlichen Dienst an Hochschulen da gerechter zu, Frau Köhnen? Gibt es diese Unterschiede dort dann gar nicht?
Ja, da haben wir ja gerade auch schon einiges zu gesagt. Also aus der Forschung wissen wir, dass Betriebe und natürlich auch Hochschulen, in denen es einen Tarifvertrag gibt, die Entgeltungleichheit geringer ist. Und wie gesagt, dazu zählt eben auch der öffentliche Dienst und damit die Hochschule. Gleichwohl haben Untersuchungen auch festgestellt, dass der Tarifvertrag in Bezug auf die Eingruppierung von Tätigkeiten in frauendominierten Bereichen, also alle Bereiche, die Sie zum Beispiel auch gerade genannt haben an den Hochschulen, nicht diskriminierungsfrei ist. Also stereotype Geschlechterbilder und damit verbunden die Abwertung oder Bewertung von männlich oder weiblich konnotierter Tätigkeit spiegelt sich immer auch im Tarifvertrag wider. Genau, wie Ulf Bangerus ja schon in seiner Studie auch geschrieben hat, sind geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Eingruppierung von Tätigkeiten auf jeden Fall ein zentraler Punkt, um diese Verdienstunterschiede zu produzieren. Und die tragen natürlich im ganz Wesentlichen dazu bei, dass es auch in den Bereichen, in denen es einen Tarifvertrag gibt, ein Gender Pay Gap gibt.
Herr Bangerus, gibt es denn Lösungsansätze, wie man die Eingruppierung und damit auch das Gehaltsgefüge verändern kann?
Naja, das ist jetzt eine Frage, die ich nicht aufgrund der Datenlage beantworten kann, aber es ist natürlich schon so, dass diese Diskussion über die Eingruppierung von den Tarifbeschäftigten, die ja an den Hochschulen die deutliche Mehrheit der Beschäftigten auch in den unterstützten Bereichen stellen, dass diese Eingruppierung eben auf Basis der Entgeltordnung beruht, die quasi ein Bestandteil des Tarifvertragswerks und öffentlichen Dienst insgesamt ist. Und diese Tätigkeitsbeschreibungen, die darin beschrieben sind, so wie sie eben auch beschrieben sind, also sehr, sehr allgemein, sehr interpretationsbedürftig, sind zunächst einmal nicht abgestimmt auf die Anforderungen an Hochschulen. Und deshalb bilden sie auch in vielen Bereichen die konkreten Tätigkeiten gar nicht ab, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Tag erledigen. Frau Kühnen hat schon auf die sozialen Kompetenzen und die kommunikativen Aufgaben hingewiesen, die ja in der Entgeltordnung nicht vorgesehen sind und deshalb auch gar nicht bewertet werden können, weil man sie gar nicht quasi messen will, weil sie nicht den Definitionen entsprechen. Und das ist natürlich, gerade für kommunikative Aufgaben, die eben sehr häufig von weiblichen Beschäftigten erledigt werden, beispielsweise in den Sekretariaten, wenn es darum geht, internationale Studierende oder Promovierende zu beraten, wie sie sich im Uni-Dschungel quasi zurechtfinden, oder wenn es eben in der Bibliothek darum geht, Studierende zu schulen, wie sie sinnvoll und gut Literaturdatenbanken nutzen, dann sind das eben Aufgaben, die in der Entgeltordnung nicht bewertet werden bisher. Und das ist natürlich schon ein Problem. Das heißt, wir müssen schon schauen, zum einen, wie können wir insgesamt diese Aspekte der sozialen Kompetenzen, der kommunikativen Kompetenzen einbeziehen in die Entgeltordnung, was ein mit Weber ein langsames Bohren dicker Bretter sein, starker Bretter wäre, ist das Zitat. Und das ist eine Sache, wo die Gewerkschaften und die Arbeitgeber, also die Länder, sich seit vielen, vielen Jahren nicht einig werden, was natürlich auch daran liegt, dass die Länder natürlich ein Interesse daran haben, strukturell, dass die Ausgaben für Personal sich in Grenzen halten. Das ist natürlich gerade in Zeiten knapper Kassen, die wir gerade haben, die wir aber hochschulpolitisch eigentlich immer haben, sehr noch schwieriger, da tatsächlich Forderungen zu erheben. Man könnte vielleicht überlegen, ob man für bestimmte Berufe Zulagen entwickelt im Tarifsystem, die es teilweise für andere Berufe gibt und die eben auch dann für besonders definierte Aufgaben vereinbart werden können von den Tarifparteien. Da könnte man mal schauen, ob tatsächlich die Gewerkschaften als Vertreterin der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da konkrete Forderungen, die auch auf Hochschulen bezogen sind, erheben können und wollen. Ansonsten gibt es halt schon auch Vorschläge, wie man die Entgeltordnung anders gestalten könnte. Aber wie gesagt, die dicken Bretter oder die starken Bretter sind da eben noch sehr, sehr stabil.
Ja, also ich würde das sehr gerne unterstützen, was Herr Banjurus da gesagt hat, und auch nochmal ergänzen, dass auch noch weitere Aspekte möglich wären, sozusagen. Das eine ist natürlich die Entgeltordnung, aber es gibt ja auch noch andere Anreize, zum Beispiel Preise auszuloben zur Beseitigung vom Gender Pay Gap für bestimmte Berufsgruppen an Hochschulen. Aber dafür, das muss eben auch politisch gewollt sein. Ja, und das finde ich ist ja nochmal das, worauf Herr Banjurus anspielt, auch zu sagen, das sind dicke Bretter, die sozusagen nicht nur an Seiten von der Hochschule liegen oder in den Tarifvertragsparteien, sondern das ist ein Konglomerat aus unterschiedlichen Aspekten, genau.
Ein weiterer Punkt kommt noch hinzu, weil ja doch man auch sehen kann, dass zwischen Hochschulen, teilweise zwischen Bundesländern, ähnliche Stellenprofile, Stichwort Sekretariat oder auch IT, unterschiedlich bewertet werden können. Das heißt, mit der gleichen Entgeltordnung kommen verschiedene Stellen bei sehr ähnlichen Aufgabenprofilen zu sehr unterschiedlichen Eingruppierungen. Mhm. Und das kann dann schon einige 100 Euro pro Monat ausmachen, brutto. Und da muss man schon sagen, da ist es vielleicht schon so, dass da die Hochschulen teilweise noch nicht alle Möglichkeiten auch ausschöpfen, die selbst das limitierte bestehende System eben bietet.
Und genau, und da sprechen Sie ja genau den Punkt an, den wir auch in diesen Handlungsempfehlungen aufgegriffen haben, nämlich die Hochschulleitung zu adressieren, die Spielräume, die dieses System noch lässt, wenigstens zu nutzen.
Ja, wenn man das jetzt zusammenfasst, dann gibt es viele Baustellen, viele dicke Bretter, die gebohrt werden müssen. Wenn man sich jetzt aber die Zukunftsperspektive anschaut, ein Zeithorizont von, sagen wir, die nächsten 10, 15 Jahre, was würden Sie sich denn wünschen, Frau Kühnen? Was lässt sich auch schneller umsetzen?
Ja, also Geschlechtergerechtigkeit herzustellen ist, glaube ich, um mit den Worten, das aufzugreifen, was Ulf Banjurus genannt hat, das sind, glaube ich, wirklich starke Bretter, die wir da bohren müssen. Und das wird nicht schnell funktionieren. Ich glaube, dass wir sehr unterschiedliche Ansätze fahren müssen. Also wir müssen zum einen in den Hochschulen, also wir gucken ja jetzt erstmal mit Perspektive auf Hochschule und den wissenschaftsunterstützenden Bereich, immer noch weiter Aufklärungsarbeit betreiben, in der Art, wie das auch Ulf Banjurus mit den Studien macht. Ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, auch wissenschaftliche Forschung zu diesem Bereich zu betreiben und das auch Hochschulleitungen, aber auch Gesellschaft dafür zu sensibilisieren. Das ist der eine Aspekt, weil nur so kann sich das, glaube ich, weiterentwickeln und auch weiter gut entwickeln. Und diese Idee, dass Menschen individuelle Lösungen finden müssen für zum Beispiel Care-Aufgaben oder eben je nachdem, welches Geschlecht sie haben, trotzdem zu beruflichen Aufgaben oder einem Beruf nachzukommen, der sie vielleicht erfüllt, das halte ich für schwierig. Unsere Perspektive ist ja mal darauf, Strukturen zu verändern. Und das gelingt, glaube ich, nicht so schnell. Und da gibt es auch nicht die eine Maßnahme, sondern das muss ein Konglomerat aus Maßnahmen sein. Also wissenschaftliche Forschung gehört auf jeden Fall dazu. Mehr Transparenz in den Karrierewegen, Gender- und Diversity-Kompetenz in den Hochschulen zu fördern, insbesondere bei den Führungskräften, um ja unbewusste Vorannahmen, Vorurteile abzubauen, aber eben auch ein reflektiertes Handeln möglich zu machen. Und dann haben wir natürlich einfach auch den Bereich der Politik, ne, die sich dem anpassen muss. Und da sehe ich nach wie vor einfach die Chance, wirklich der neuen Generation, aber auch des Fachkräftemangels, dass wenn die sich sozusagen zusammentun und da gute Forderungen stellen, sehe ich da auch gute Chancen für nicht nur für Frauen, sondern eben für alle Menschen, dass sich Arbeit auch verändert und vor allen Dingen die geschlechtliche Perspektive auf die Bewertung von Arbeit.
Das war ein perfektes Schlusswort, Frau Kühnen. Vielen Dank, Frau Kühnen, Herr Banjurus, für die engagierte Diskussion und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Die Akademische Hinterbühne ist ein Podcast der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt in der Zentraleinrichtung Wissenschaftliche Weiterbildung und Kooperation der Technischen Universität Berlin. Die Produktion wurde finanziell unterstützt von der Hans-Böckler-Stiftung und der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.